Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Big Brother. Was der Visionär George Orwell ahnte und was nicht. Ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann.
20. April 2018.
Ach ja. Fragen wir doch mal Alexa, wer bekommt den Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz?
Der Big Brother Award 2018 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an die Firma Amazon für ihren Sprachassistenten Alexa.
Im Stadttheater Bielefeld werden die deutschen Big Brother Awards verliehen, benannt nach Big Brother, dem großen Bruder, einem literarischen Symbol aus George Orwells Roman 1984.
Muss ich wirklich begründen, warum eine Abhörschnittstelle, die sich zum Beispiel als Wecker tarnt, aber ein allwissender Butler in fremden Diensten ist, der sich von mir höchstpersönlich ins Schlafzimmer tragen und an das weltweite Überwachungsnetz anschließen lässt, einen Big Brother Award bekommen soll? Ne, das muss ich nicht, oder?
Die Auszeichnungen sind Negativpreise für besonders schlechten Datenschutz und Verletzungen der Privatsphäre. Die Laudatio auf den Sprachassistenten Alexa von Amazon hält der Künstler und Netzaktivist Padelun.
Diese Sprachassistenten, diese sogenannten, das sind die lästige Ergänzung zum totalen Überwachungssystem, das sich smart nennt, aber teuflisch ist. Es geht gegen meine Freiheit, gegen meine freie Entfaltung, gegen meine Würde. Bald wird es so sein, dass ich, wenn ich auf der Straße spreche, von der Straßenlaterne an der Stimme erkannt werde. Wer ich bin, hat das Gerät Alexa verraten, das mein Stimmprofil aufgesaugt und der großen, imaginären Big Data Krake zum Verdauen vorgeworfen hat. Diese imaginäre Datenkrake weiß dann nicht nur, wen ich besuche, sondern auch, welchen Weg ich nehme, um diesen Besuch jemandem abzustatten.
1984! London 1984!
Ein Rundfunkdokument aus dem Jahr 1949. Die deutsche Bearbeitung von George Orwells großem Zukunftsroman. Ausgestrahlt von RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins.
Die Uhren schlugen 13. Es war ein kalter Tag im April. Winston Smith betrat seine Wohnung. Aus einer rechteckigen Metallscheibe an der Zimmerwand, die aussah wie ein etwas angelaufener Spiegel, ertönte die Stimme des Ansagers.
Produktion von Rohstahl. Plan 180% übererfüllt.
Es war verboten, dieses Instrument abzustellen. Der Fernsehspiegel, so hieß es, war sogleich Sender und Empfänger. Jeder Ton, den Winston sprach, jede Bewegung, jeder Gesichtsausdruck konnte jederzeit im Hauptquartier der Gedankenpolizei gehört und gesehen werden.
George Orwells Roman 1984 erschien im Juni 1949. Der Autor war Sozialist, Spanienkämpfer, sozialkritischer Schriftsteller, Kriegsberichterstatter. Von schwerer Krankheit gezeichnet, schrieb er das Buch in der Einsamkeit einer schottischen Insel. Es war sein letztes, ein Vermächtnis.
Also der Erfolg war durchschlagend und auch schon in den ersten Jahren nach seinem Erscheinen. Er wurde zügig in Dutzende Sprachen übersetzt und auch millionenfach verkauft. Ebenso wie sein anderes Werk Animal Farm, die Farm der Tiere.
Oliver von Knebel-Döberitz, Professor für britische Kulturstudien an der Universität Leipzig.
Er gilt ja heute als die bedeutendste literarische Dystopie des 20. Jahrhunderts. Gemeinsam mit Huxleys Brave New World, Schöne neue Welt. Und ist auch eines der am meisten gelesenen Bücher überhaupt.
Über das Häusermeer ragte das riesige, pyramidenförmige Gebäude des Ministeriums der Wahrheit. In riesigen Lettern prangte an seiner Wand der Wahlspruch der Partei.
Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Kraft.
Ja, ich habe das gelesen. Ich habe es an zwei Bekannte verliehen, auch das Buch. Und aus meinem Bekanntenkreis war Jugendliche waren das auch.
Baldur Haase ist Jahrgang 1939. Er lernt den Beruf des Druckers in Saalfeld, Bezirk Gera in der DDR. Auf einem Jugendtreffen in Erfurt lernt er mit 19 Jahren einen jungen Mann aus Westdeutschland kennen, Rainer Markgraf. Die beiden beginnen einen Briefwechsel. Und eines Tages bekommt Hase ein Paket, das neben Kakao und Rosinen auch George Orwells Buch 1984 enthält.
Also bei uns ist es ähnlich, habe ich geschrieben und habe dann auch ein paar Beispiele genannt, die mir da aufgefallen sind, ab so einem Buch. George Orwell, Zitat: Was immer die Partei für Wahrheit hält, ist Wahrheit. Es ist unmöglich, die Wahrheit anders zu sehen als mit den Augen der Partei. Zu guter Letzt würde die Partei verkünden, dass 2 und 2 gleich 5 sei, und man würde es glauben müssen. Zitat Ende.
Was Baldur Hase damals nicht weiß: Der Staatssicherheitsdienst der SED liest seine Briefe von und an Rainer Markgraf mit. Und sein Schwager, ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, meldet den Genossen, Hase habe ein verdächtiges Buch.
Ich nehme an, die Stasi hat mir eine Falle gestellt. Vermutlich haben die vielleicht vermutet, dass ich eine Gruppe bilde, illegale Widerstandsgruppe, dass man das Buch jetzt verbreitet und irgendwie was damit. Und da haben die mich ja ein Dreivierteljahr beobachtet, die Stasi, bis zu meiner Verhaftung am 13. Januar 1959.
Zunächst glaubt der junge Mann an ein Missverständnis. Alles würde sich klären. Doch dann erlebt er die Stasi-Untersuchungshaft und fühlt sich an Orwell erinnert.
Ja, und dann hier, was meine Vernehmung betrifft, dann bei der Staatssicherheit, ist ja fast auch identisch mit dem, was ich erlebt habe. Wir werden sie leer pressen und dann mit unserem Gedankengut füllen, sagt der Vernehmungsoffizier. Aber die Staatssicherheit war sich ja gar nicht mal selber da schlüssig, wie man damit zu verfahren hat. Deswegen hat man am 27.09.1958 kam deshalb auf Anforderung der Staatssicherheit Gera ein Gutachten zu diesem Buch, zum 1984, vom Deutschen Institut für Zeitgeschichte.
Das Institut untersteht der Staatspartei SED. Es kommt zu dem Schluss, 1984 sei nicht nur staatsgefährdend, sondern stelle feindliches, besonders gegen die UdSSR und alle sozialistischen Staaten gerichtetes Material dar. Die Verbreitung und jeder Vertrieb sollen unter allen Umständen beobachtet und mit allen staatlichen Mitteln verhindert werden. Eine ähnliche Einschätzung hatte, ganz privat, der Kulturminister der DDR, Johannes R. Becher, schon 1950 in sein Tagebuch eingetragen.
Heute schwelgt man in utopischen Orgien von Grauen, Orwells 1984. Auch so bereitet man das Grauen vor, indem man es exakt und als unausweichbar schildert, als Schicksal. Vom Frieden der Menschheit hat die Dekadenz nichts zu erhoffen. Erfahre soeben vom Tod von Orwell, aufgenommen wie die Nachricht vom Tod eines Menschheitsfeindes.
Im Westen Deutschlands und auch im Westen Europas verstand man 1984 bereits unmittelbar nach seinem Erscheinen als eine literarische Abrechnung mit dem real existierenden Kommunismus sowjetischer Prägung. Mit Hilfe des Buches konnte man sehr gut auf die Gefahren von totalitärer und kommunistischer Herrschaft hinweisen und somit natürlich auch die eigenen politischen Überzeugungen wunderbar legitimieren. Dementsprechend galt Orwell schon sehr früh als intellektuelles Bollwerk gegenüber dem Osten.
Diese Interpretation ist problematisch. Orwell war wohl Zeit seines Lebens ein Gegner des Totalitarismus.
Richard Sage war Professor für Politikwissenschaft in Göttingen und Halle.
Aber er war und bekannte sich stets als demokratischer Sozialist, also so in einem Brief an einen amerikanischen Gewerkschafter, wo er sich dagegen verwahrt, sozusagen vom konservativen Lager vereinnahmt zu werden.
Richard Sage war Verfasser des vierbändigen Werkes Utopische Profile, eine Geschichte der Utopien von der Antike bis heute.
Dann gab es natürlich die Lesart der kommunistischen Intellektuellen, die haben diesen Text versucht zu psychologisieren und zu personalisieren. Sie stuften 1984 auf einen Text herunter, der ja, Ausfluss der Fantasie eines todkranken Mannes ist, der sozusagen diesen Roman in der finalen Phase seines Lebens, er ist ja nach Erscheinen des Bandes gestorben, zu Papier gebracht hat.
Ich habe also geschrieben, an Rainer in einem Brief, Sie, also die SED, Sie verkörpern die Apostel einer Ideologie, die von sich behauptet, Deutschland, Europa und der ganzen Welt das ewige Glück bringen zu können und die sogar die Zukunft der Menschheit mit Parolen und transparent weissagen möchte. Das selbstständige Denken schaltet man aus. Zitat Ende. Das habe ich also in einem Brief geschrieben.
Solche offenen Worte, geschrieben in einem privaten Brief, werden Baldur Haase zum Verhängnis.
Ich bin ja dann am 19. bei dieser Gerichtsverhandlung. Ja, das war ja für mich eigentlich mit das Schlimmste, was ich da erlebt habe. Da war ja dann, ich bin also angeschrien worden. Meine Eltern sind beschuldigt worden. Die hätten mich versaut, hätten versäumt, mich zu einem sozialistischen Bürger zu erziehen. Sind also Richter, der Staatsanwalt, der Richter, die haben mich angeschrien. Ich habe tatsächlich bei dieser Gerichtsverhandlung geweint. Und das war aber denen egal. Die haben mich tatsächlich angeschrien. Da war also keine normale Kommunikation.
Winston Smith saß in einer fensterlosen Zelle. So also sah es im Ministerium der Liebe aus. Sie führten ihn in ein leeres Zimmer.
Warum, glauben Sie, sind Sie hier, Smith?
Um Geständnisse abzulegen.
Nein, Smith. Uns liegt nichts an Geständnissen. Uns liegt daran, Ihr Gehirn, Ihre Seele für uns zu gewinnen.
Baldur Haase wird vom ersten Strafsenat des Gerichts in Gera zu 3 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus verurteilt. Wegen Besitzes und Verbreitung staatsgefährdender Literatur. Er sitzt 2 Jahre im Zuchthaus Waldheim ein, wird vorzeitig entlassen. Von seiner Entlassung an lebt er als angepasster Bürger in der DDR, kann sogar eine neue Karriere beginnen im Kulturbereich. Nach 1990 schreibt er ein Buch über seine Erfahrungen. Er hat eine Ausstellung und Konferenzen über Orwell und die DDR mitorganisiert, hält als Zeitzeuge Vorträge vor Schulklassen.
Winston Smith sagt, Zitat, immer mit den Wölfen heulen ist meine Parole. Es ist die einzige Möglichkeit, ungeschoren zu bleiben. Ja, das ist auch meine Parole gewesen. Von 1961 an nach meiner Entlassung bis 1990 immer mit den Wölfen heulen, wie Winston, wie O'Brien einmal sagt. Genau das trifft auch auf mich zu. Wir vernichten nicht nur unsere Feinde, sondern machen andere Menschen aus ihnen.
Denn der Wahlspruch der Partei lautet:
Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Wer die Gedanken kontrolliert, kontrolliert die Realität.
Anfang der 80er Jahre wird Orwells Buch in der Bundesrepublik viel gelesen. Es ist die Zeit der beginnenden elektronischen Datenverarbeitung und der ersten behördlichen Zentralcomputer. Eine Volkszählung steht an und polarisiert die Gesellschaft.
Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Finanzamt und das BKA haben unsere Datenbank.
1984 war ja zufällig im ganz engen zeitlichen Zusammenhang zu der Volkszählung in Westdeutschland.
Peter Schaar, ehemaliger Datenschutzbeauftragter der Bundesrepublik.
Dort gab es eine ganz massive Kritik an diesem Projekt, dass da Zähler nach Hause kommen und nach diesem und jenem fragen, sich auch nach den Wohnverhältnissen erkundigen, persönlichen Beziehungen und sonstigen Verhältnissen und dass das dann zentral erfasst wird. Dagegen richtete sich dann eine Volkszählungsboykottbewegung und deren zentrales Logo war eben 1984.
Wir fürchten, dass auf der Grundlage dieser Daten eine Verdatung der Gesamtbevölkerung angestrebt wird, auf deren Grundlage eine soziale Kontrolle der Bevölkerung angestrebt wird. Ich rufe die Bevölkerung auf, sich an dieser Volksdatenerhebung nicht zu beteiligen.
Der Rechtsanwalt und Politiker der Alternativen Liste in West-Berlin, Hans-Christian Ströbele.
Da war für uns natürlich dieser Roman von Orwell war dann eine Erinnerung, die wir auch immer dann als Beispiel gebracht haben und geschildert haben, dass der Anfang einer Entwicklung sein kann zu dem vollständig kontrollierten und deshalb auch gegängelten Menschen mit den schrecklichen Folgen, die dann in dem Roman geschildert werden, dass die Menschen alle gleich gemacht werden, dass sie keine Freiheit mehr haben und dass das Individuum untergeht in der Masse, die der große Bruder manipuliert.
Ich fand es spannend, wie er das auch psychologisch ausgebreitet hat und wie sich der Widerstand in jemandem halt entwickelt und weiterentwickelt und wie lange das funktioniert und was danach passiert. Also ich finde, das Buch kann Albträume auslösen.
Datenschutzaktivistin Rena Tangens vom Verein Digitalcourage. Orwells 1984 zählt für sie, neben Kafkas Prozess und Huxleys Schöne neue Welt, zur Basislektüre für mündige Demokraten.
Es ist eines der Bücher, was man gelesen haben sollte. Und die Idee eines totalitären Staates ist ja nicht weg. Die gibt es in viel mehr Staaten, als wir das so wahrhaben wollen, wo totalitäre Herrscher an der Macht sind. Und die üben das genau in dieser Art und Weise aus. Und deswegen finde ich, dass es nicht veraltet ist, auch wenn wir uns hier im Westen, in Europa so sicher fühlen und denken, Demokratie wird ewig da sein und das sei so eine lineare Abfolge und das sei jetzt alles gut.
Rena Tangens, Hans-Christian Ströbele und tausende andere verweigerten sich der Volkszählung. Die war in der Bundesrepublik eigentlich schon für 1981 geplant. Der Termin musste dann auf 1983 verschoben werden. Das breite Widerstandsbündnis erwirkte, dass schließlich das Bundesverfassungsgericht signifikante Änderungen des Erhebungsverfahrens anmahnte. 1987 wurde die Datenerhebung durchgeführt, mit deutlich mehr Rücksicht auf den Datenschutz als ursprünglich geplant.
Winston wartete auf das Ende. Aus dem Lautsprecher tönten endlose Siegesmeldungen. Er sah hinauf zu dem Bilde des großen Bruders an der Wand. Zum ersten Male glaubte er die Meldungen von unendlichen Siegen. Zum ersten Male fühlte er, wie eine Rührung ihn überschwemmte. Ja, es war soweit. Er liebte seinen großen Bruder. Und er wusste, dass war das Ende.
Was Orwell visionär beschreibt, sind die Mechanismen des totalen Überwachungsstaates. Was er noch nicht im Blick haben konnte, sind die Techniken, die in der nahen Zukunft dafür bereitstehen werden würden. Eine Partei mit Allmachtsanspruch und kapitalistischer Wohlstandsproduktion. China bedient sich heute digitaler Überwachungsapparate, deren Effizienz Orwells düstere Visionen weit übertrifft. In der westchinesischen Provinz Xinjiang werden ungefähr 10 Millionen Angehörige der muslimischen Bevölkerungsgruppe der Uiguren total überwacht.
Bei denen wird eben auch mit Videoüberwachung und Gesichtserkennung registriert, ob jemand mehr als 300 Meter vom üblichen Weg zwischen zu Hause und der Arbeit abweicht. Und wenn das der Fall ist, gibt es einen Alarm bei der Polizei. Und genau diese Bevölkerungsgruppe ist auch komplett erfasst worden mit einem DNA-Test und einem Iris-Scan. Und das alles ist im Rahmen eines sogenannten freiwilligen und kostenlosen Gesundheitstests gemacht worden. Und dort ist also schon eine Komplettüberwachung in place.
Der chinesische Überwachungsstaat ziele aber nicht nur auf verdächtige Minderheiten. Darauf weist der ehemalige Datenschutzbeauftragte Peter Schaar hin, sondern er ziele auf die gesamte Bevölkerung.
Wobei die Technologie, die dabei eingesetzt wird, sicherlich sehr viel leistungsfähiger ist, als sich das Orwell seinerzeit vorstellen konnte. Da konnte man ja noch aus dem Blickfeld der Überwachungskameras, wenn ich mich recht erinnere, entfliehen. Das ist heute sehr viel schwieriger möglich. Aber das eigentliche sozusagen Horrorszenario, das mit 1984 durchaus auch vergleichbar ist, ist der chinesische Weg, wo die Überwachung ganz bewusst dazu eingesetzt wird, um ein Wohlverhalten, eine Anpassung der Menschen zu erreichen. Da gibt es ein Social Scoring System, mit dem schon viele zig Millionen Chinesen erfasst werden. Im nächsten Jahr soll jeder Chinese ein entsprechendes Konto haben, ein Punktekonto. Und da wird derjenige dann belohnt, der Wohlverhalten zeigt, der die Staatspartei lobt oder sich mit den Werken des großen neuen Vorsitzenden dort auseinandersetzt. Und es wird derjenige bestraft, der bei Rot über die Ampel geht, eine Straftat begeht oder aber auch eine unwillkommene Kritik äußert. Also das ist eine Horrorvision, denn dieser Punktestand bleibt nicht ohne Konsequenzen. Dort erfolgt ein Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben, wenn man einen schlechten Social Score hat. Das ist viel flexibler und viel letztlich brutaler als die klassische Unterdrückung, bei der es im Grunde genommen letztlich darum ging, dass diejenigen dann offen mit Repression zu tun hatten. Hier ist diese Repression sozusagen allgegenwärtig auch auf einer latenten Ebene und wirkt sich so aus, dass man keine Wohnung findet, dass man keinen qualifizierten Arbeitsplatz findet oder dass man praktisch nicht reisen kann.
Chinas kommunistische Partei perfektioniert, was Orwell in 1984 vorgedacht hat. Sie nutzt den strategischen Vorteil bei der Durchsetzung des totalen Überwachungsstaates, die unangefochtene Herrschaft der Partei seit den Zeiten Orwells. Dass sie es geschafft hat, unter der roten Fahne die kommunistische Mangelwirtschaft zu überwinden und durch ein profitables kapitalistisches Produktionssystem zu ersetzen, verschafft China Ausstrahlungskraft in aller Welt, auch in liberal-kapitalistischen Staaten des Westens. Demokratie und Autonomie der Bürger gelten nicht mehr automatisch als Voraussetzungen für kapitalistische Wohlstandsmehrung. Rena Tangens.
Tatsächlich haben wir von Digital Courage früher auch gedacht, dass sich tatsächlich die Gesellschaft da zum Positiven ändert. Also der PC gibt uns Freiheit, wir können selber Dinge erschaffen, wir können selber veröffentlichen, wir können uns mit Menschen austauschen, die wir noch nicht kannten. Und wir haben einfach sehr, sehr viele positive Aspekte gesehen. Und etliche davon sind ja auch tatsächlich eingetreten. Nur was wir übersehen haben, glaube ich, sind dann einfach die großen Wirtschaftsunternehmen, die dann daraus entstanden sind oder da drauf gesprungen sind und sich der Sache bemächtigt haben. Ich erinnere mich noch genau an die ersten Spam-Mails, die in unseren Newsgroups auftauchten. Und dann kamen Firmen wie AOL, die gratis CDs in jeden Briefkasten geschmissen haben und damit den Eindruck erweckt haben, es gibt alles gratis. Aber ich glaube, wir haben unterschätzt, welche Macht die Wirtschaft an dieser Stelle entfalten konnte und dass deren Ideal nicht der freie Wettbewerb ist, sondern eben der Monopolkapitalismus.
Rena Tangens und ihr Verein Digital Courage engagieren sich seit 1987 für Grundrechte, Datenschutz und demokratische Werte im digitalen Zeitalter. Seit dem Jahr 2000 verleihen die Bielefelder Aktivistinnen die Big Brother Awards in den Kategorien Politik, Technik, Kommunikation, Arbeitswelt, Behörden und Verwaltungen. Zweck dieser Awards ist vor allem, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für die Gefahr einer rasant zunehmenden Verdatung der Gesellschaft. Im Juni 2019 ging einer der Preise an den hessischen Innenminister.
Warum? Er hält den Negativpreis erstens für die bundesweit erstmalige Anschaffung einer Analysesoftware der CIA-nahen Firma Palantir. Zweitens dafür, dass diese umstrittene US-Firma über Einsatz und Betrieb der Software Zugang zum Datennetz der hessischen Polizei erhält. Und drittens dafür, dass mit dieser Analysesoftware Massendaten aus polizeieigenen und externen Quellen in Sekundenschnelle automatisiert verknüpft, analysiert und ausgewertet werden können, mit fatalen Auswirkungen auf Grundrechte, Datenschutz und Rechtsstaat.
Laudator ist Rolf Gössner, Publizist und Anwalt für die Internationale Liga für Menschenrechte, eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation. Aufgrund seiner Arbeit wurde er 38 Jahre lang rechtswidrig vom Verfassungsschutz überwacht.
Nun, der hessische Innenminister Peter Beuth ist dafür verantwortlich, dass die US-Firma Palantir beauftragt worden ist, ihre Analysesoftware Gotham im IT-System der hessischen Polizei zu installieren und in Betrieb zu setzen. Ja, Hessen Data ist ein Dammbruch für die polizeiliche IT-Arbeit. Bislang waren die Polizeidatenbestände der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr nicht miteinander verknüpft, weil personenbezogene Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen prinzipiell nur für den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben worden sind. Also entweder für Strafverfolgung oder aber für Gefahrenabwehr. Dieser sogenannte Zweckbindungsgrundsatz wird mit Hessen Data praktisch aufgehoben, über den Haufen geworfen.
Die Softwarefirma Palantir des PayPal-Mitbegründers Peter Thiel gilt als Schlüsselfirma in der Überwachungsindustrie. 2004 mit finanzieller Unterstützung des US-Geheimdienstes CIA gegründet, versorgt die Firma CIA, FBI, NSA, Pentagon, Marines und Air Force. Peter Thiel sitzt zudem im Aufsichtsrat von Facebook und hat Donald Trumps Wahlkampf mit über 1 Million US-Dollar unterstützt.
Nun, die hessische Polizei beauftragte also diese hochumstrittene Überwachungsfirma damit, ihre Polizeidatenbanken mit Social-Media-Daten und anderen externen Dateien zu verknüpfen und zu analysieren. Es ist hierbei keineswegs auszuschließen, dass vertrauliche Polizeidaten aus Hessen in die USA abfließen könnten, zumal bis zu 6 Softwareentwickler der Firma mit eigenen Laptops die Analysesoftware installierten, sie für die hessische Polizei betrieben und Servicezugriff haben.
Hier ist der Staat das Problem. Hinzu kommt in der globalen Welt der Plattformökonomie von Facebook über HRS bis Get Your Guide der Zugriff der Konzerne auf eine Flut privater Daten und ihre wirtschaftliche Verwertung. Dass die EU hier mit der Datenschutzgrundverordnung eingegriffen und den Datenzugriff rechtsstaatlichen Regeln unterworfen hat, gehört zu den herausragenden Leistungen der Europäischen Union. George Orwell würde wohl den Hut ziehen.
Politikerinnen und Politiker, die denken, dass sie diese Informationen über die Bevölkerung vielleicht mal brauchen könnten, sind geneigt, dem Überwachungskapitalismus wenig entgegenzusetzen. Und der Überwachungskapitalismus ist ein Raubtierkapitalismus, der nimmt, was er kriegen kann, solange keine Grenzen gesetzt werden. Und wir sollten sehr froh sein über die Europäische Datenschutzgrundverordnung und uns nicht von dem kleinlichen Genörgel anstecken lassen, denn eigentlich hat sich für uns von unserer Seite her wenig geändert. Wenn wir uns vorher schon korrekt verhalten haben nach Bundesdatenschutzgesetz, dann sind wir auch okay mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Aber für die Firmen ist es jetzt eine andere Sache und es wird richtig teuer, wenn sie erwischt werden. Und ich finde es auch großartig, dass unsere EU-Wettbewerbskommissarin jetzt schon zum dritten Mal eine richtig hohe Strafe an Google verhängt hat, weil sie ihre Marktposition ausnutzen. Und das ist die Sprache, die Firmen dann verstehen. Und ich denke, dass wir an der Stelle noch gut zulegen können.
Klar ist, die digitalen Überwachungstechniken sind bisher erst im Ansatz entwickelt. Was alles möglich sein wird, ahnen wir so wenig, wie George Orwell 1949 die Digitalisierung voraussehen konnte. Daher geht es für den Datenschützer Peter Schaar, einstmals von Orwell inspiriert, heute um eine Systemfrage in den liberalen Demokratien.
Es geht mir eher auch darum und auch vielen der Kritiker darum, die Informationsgesellschaft so zu gestalten, dass sie unseren Wertvorstellungen, unseren Grundrechtskatalogen, wie wir sie im Grundgesetz und in der Europäischen Grundrechtecharta verankert haben, entsprechen. Das ist der entscheidende Punkt. Das geht nur, wenn man auch in einem gewissen Umfang auch konfliktbereit ist und nicht einfach alles, was im Interesse einiger Wirtschaftszweige ist, kritiklos übernimmt.
Vor 70 Jahren erschien George Orwells 1984. Was der Visionär ahnte und was nicht, Sie hörten ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann, eine Autorenproduktion.